Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich habe meinen Koffer mitgebracht. Das ist ein kirchengeschichtlicher Koffer. Ist alles drauf, was in den letzten 25, 30 Jahren uns möglich war an Gemeindetagen, Treffen pro Christ. Und pro Christ in diesem Jahr ist in dieser Reihe drin. Der Kleber fehlt mir noch, muss zuerst einen Platz finden, wo der draufkommt. Ich habe ja mal Koffergeschichten geschrieben über all das, was wir mit diesen Ereignissen erleben. Bewegend, dass wir diese Tage miteinander erleben können. Wirklich für Württemberg Gottesgeschichte, Kirchengeschichte. Und für mich ist auch bewegend, wir haben gestern gesprochen über die Sehnsucht, die in vielen Menschen ist, nach Erlösung, frei zu werden von der Angst, Sehnsucht nach dem Frieden. Und dann, es war ja gar nicht abgesprochen, hat Ulrich Parzani auch gestern gesprochen von der großen Sehnsucht in Menschen nach Reinheit, nach Treue, nach Wahrhaftigkeit. Ist so eine schöne Übereinstimmung. Wir müssen uns gar nicht lange absprechen. Was sagst du und wo kann ich mich einklinken? Und dann hat Ulrich Parzani gestern Abend, manche von Ihnen waren nicht dabei, gesprochen davon, dass Ströme einer neuen Kraft ausgehen von Jesus, damit wir nicht bloß Ideale haben, Werte, sondern dass das mit Kraft erfüllt wird. Er hat gesagt, Jesus ist am Kreuz von Gott bekräftigt worden, bestätigt worden, dass von ihm eine neue Kraft ausgeht. Dieser Jesus kann dein Leben neu machen. Die Liebe Gottes kommt durch Jesus in unser Leben. Aber jetzt müssten eigentlich viele fragen. Also wenn du gesagt hättest, Gott gibt Neues in dein Leben, neue Kraft. Was soll denn dieser Jesus? Ein junger Pfarrer ist hier im frommen Remstal vor 2 Jahren gefragt worden vom Kirchengemeinderat. Warum sprechen Sie eigentlich immer von Jesus, Jesus, Jesus? Gott genügt doch. Und da hat er nicht gesagt, Sie sind aber ein komischer Kirchengemeinderat. Sondern hat gesagt, Sie haben es erfasst. So steht es schon in der Bibel. Dass die Jünger Jesu umgetrieben waren von der Frage, wozu eigentlich dieser Jesus Christus. Nämlich als Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat einer der Nachfolger Jesu, der Freunde Jesu gesagt, ach Jesus, zeig uns den Vater, das genügt. Das genügt uns. Ich brauche nicht wissen, Messias, Menschensohn, Christus, David, da komme ich nicht zurecht. Zeig uns den Vater. Und da hat Jesus liebevoll, aber glasklar gesagt, wer mich sieht, sieht Gott persönlich, sieht den Vater persönlich. In mir ist Gott da. Den Aufstand gegen dieses Wort Jesu hat dann 700 Jahre später Mohammed gestartet. Allah ist Allah, Gott ist Gott, es gibt keinen zweiten neben ihm. Es ist Götzendienerei, wenn neben Gott da noch dieser Jesus ist. Und auch die frommen Juden sagen bis heute, der Jesus, der Nazarener, das war ein vorbildlicher Rabbi, das war ein liebevoller Mensch, aber dass man zu dem beten kann, höre Israel, der Herr dein Gott ist Gott allein, nicht Jesus. Also eine Kernfrage, die durch die Menschheit geht, durch die fromme Menschheit, was ist mit diesem Jesus? Warum heißt ihr euch pro Christ? Warum sagt er nicht pro-religiöses, pro-frommes? Warum dieser Christus? Da kann ich Ihnen bloß eine Geschichte erzählen. Weil wir, die wir altgediente Christen sein wollen, zu leicht in der Gefahr sind zu sagen, was, das glaubst du nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass in Jesus Sohn Gott da ist? Hattest du doch, bist du halbe gottlos, gell? Also, deshalb ist in der Bibel erzählt von dem Petrus, der hatte eine harte Nacht hinter sich. Die ganze Nacht gefischt, da war es kalt, der Nebel lag über dem See Genezareth. Und die Netze waren leer geblieben und zerrissen, als sie so über den steinigen Grund gezogen worden war. Da saß nun der Fischer Petrus, bevor er in der nächsten Nacht seine Netze auswerfen konnte, musste er die Netze säubern, musste er sie flicken. War eine schwierige Arbeit. Nach Hause wollte er auch nicht gerne, da hat er eine Schwiegermutter gehabt. Und da, wie er so geflickt hat mit übernächtigen Augen, hat er gesehen, wie da drüben sich immer mehr Menschen am Ufer sammeln, bei diesem Rabbi von Nazareth. Die haben Zeit, diese Tagdiebe hat ihn doch sehr bewegt. Ich muss schaffen, wir kleinen Leute. Die haben Zeit. Und der da, der schwätzt. Mit Schwätzen ist die Welt noch nie verändert worden. Zupacken muss man. Dann wird die Menge immer größer. Und plötzlich kommt dieser Rabbi zu ihm. Er sagt, Sie könnten mir helfen. Ich brauche Sie. Könnten Sie nicht Ihr Boot nehmen, damit ich ein bisschen vom Land fahre und wie von einer schwimmenden Kanzel aus zu den Menschen sprechen kann, die drücken mich beinahe ins Wasser in diesem natürlichen Amphitheater. Und jetzt sitzt der Petrus auf seiner Ruderbank und muss zuhören auf das, was ihm als bla 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 vorgekommen war. Jetzt hört er, selig sind die reines Herzens sind, sie werden Gott schauen. Wohl denen, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, sollen satt werden. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Ein paar Stunden später sagt dieser Jesus, vielen Dank, aber jetzt nehmen Sie Ihr Boot und fahren Sie hinaus auf die Höhe des Sees, werfen das Netz aus zur Rechten, da werden sie einen großen Fang tun. Der Petrus mit all seiner Fischererfahrung muss eigentlich innerlich sagen, nein, 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 das geht nicht. In der hellen Sonne kann ich nicht fischen. Aber auf dein Wort will ich mein Netz auswerfen. Weil er erlebt hat, was das für Worte sind, die Jesus hat. Das ist nicht bla bla bla. Da ist was ganz anderes drin, da ist Kraft drin. Und macht einen Fischzug, wie er sonst nie erlebt hat. Und sein Leben beginnt sich zu verändern, da sagt Jesus, meine Schwiegermutter kann die auch noch brauchen. Plötzlich hat er ein Herz für die Schwiegermutter gehabt. Und als dann 2 Jahre später das passiert ist, was uns Christa Kettling gesagt hat, dass die Massen nicht mehr geströmt sind bei Jesus oder wie bei uns abends im Universitätspark. Da hat Jesus zu seinen Freunden gesagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Bitte. Ich halte euch nicht, ihr müsst nicht. Und da hat Petrus dieses Wort gesagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Zu wem denn? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist der Himmel zu uns gekommen. Die Welt Gottes, das ist Das sind ja Gottes Worte. Das ist wie bei der Schöpfung und Gott sprach und es wurde aus dem Tohuwabohu wurde Vollkommenes. Herr, du kannst sogar die Augen gen Himmel erheben und sagen, Hefata, und dann tut sich der Himmel auf. Herr Jesus, bei dir ist, wir haben es erlebt, bei dem Hauptmann da in Kapernaum, der hat es in militaristischer Sprache gesagt, wenn ich befehle, lauf los, Sprung auf, Marsch, Marsch, dann müssen die spritzen. Und wenn du zur Krankheit sagst, weg, dann ist die Krankheit weg. Du kannst befehlen, dein Wort hat was zu sagen, mehr noch als bei mir beim römischen Offizier. Du hast Worte des ewigen Lebens, Worte voll Gotteskraft. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgegangen ist, in diesem herrlichen Wort. Was der Petrus damit ausgedrückt hat. Jesus hat sogar beglaubigt und hat gesagt, es kommt nicht aus dir selbst, nicht deine Erkenntnis, sondern hat dir Gott zugeteilt. Du hast Worte des ewigen Lebens. Bei den Propheten heißt es immer wieder, da kam das Wort des Herrn. Häppchenweise. Für einen Augenblick. Schwäbisch gesagt, Brögelesweis. Aber du hast Worte des ewigen Lebens. Mit dem Fremdwort gesagt, mit dir ist Gottes Schöpfungswort institutionalisiert. Auf Dauer installiert in unserer Welt. Sie kennen sicher das schöne Wort vom Beginn von Johannes 1. Das Wort ward Fleisch. In unserer Welt installiert. Nicht bloß am Anfang der Schöpfung, so töricht, wenn wir über die Schöpfung streiten, was da war. Sie waren nicht dabei, ich war nicht dabei, die Professoren waren nicht dabei. Aber wir sahen seine Herrlichkeit, wir haben es gesehen, sagen die Zeugen Jesu. Da war Schöpfungswort Gottes mitten unter uns. Einer der schönsten Würdetitel des Herrn Jesus steht in der Offenbarung. Da sind nicht Menschen draufgekommen, sondern Gott hat dem Seher Johannes das gezeigt. Offenbarung 19, wenn Sie es lesen wollen, nachlesen wollen. Ich sah den Himmel aufgetan. Guck mal, siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie Feuerflammen. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Wird in Offenbarung gesagt, unser Verstand ist noch begrenzt. Wir können in die Geheimnisse Gottes noch gar nicht eindringen. Wir können es mit Seele und Verstand noch gar nicht fassen. Das erfasst bloß der Herr Jesus selbst, was seine typische Bezeichnung ist. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit seinem Blut getränkt war. Und sein Name ist, Doppelpunkt, das Wort Gottes. Es ist ein bisschen schwierig für unseren Verstand. Bei der Schöpfung, Gott sprach und siehe, es wurde, wenn er spricht, so geschieht's. Dass jetzt plötzlich in der Bibel gesagt wurde, dieses schöpferische Wort Gottes, das ganz zu Gott gehört, ist plötzlich Person geworden. Bei uns in unserer Welt, der sich auskennt in unserer Welt. Dieser Jesus in der Gestalt, wie ihn die Künstler darstellen, der uns nahe ist, alle Tage bis an der Welt endet, nicht bloß der spricht Gottes Wort, sondern der ist das Wort Gottes. Der kann verändern. Aus dem Tohuwabohu unserer Welt und unseres Lebens etwas machen, über dem wir bis zum Sterben bloß noch sagen können, du hast sehr gut gemacht. Aber es wird höchste Zeit, dass wir so etwa die Gedankenarbeit verlassen. Sie sind ja darauf angewiesen, haben Recht drauf. dass wir nicht bloß so schwere Gedankenarbeit machen. Der Johannes sagt, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben was gesehen. Ich habe auch in meinem Leben viel von der Herrlichkeit, von der Kraft dieses Wortes Gottes gesehen. So wie Ulrich Barzani gestern erzählt hat von dieser Rosa Lommer, der Essener Jüdin, wie das Wort Gottes sie verändert hat. War bei einer Tagung im Bernhäuser Forst in unserer Jugendbildungsstätte vom Jugendwerk, Seelsorgetagung mit Dr. Werner Jentsch, und hat einer von den Jugendreferenten plötzlich aufbegehrt: Herr Dr. Jentsch, Sie reden immer von Jesus, Jesus, Jesus. Was kann denn eigentlich Jesus, was nicht wir genauso tun können? Mir war es peinlich, ich war der Leiter der Veranstaltung, so ein ungläubiger Jugendreferent, gell? So was lassen wir auf die jungen Leute los. Und Dr. Jentsch hat gesagt, eine gute Frage. Ja. Sehe noch vor mir, eine gute Frage. Was nur Jesus kann, was wir nicht können. Ich möchte Ihnen sagen, Jesus kann ein Leben neu machen. Kann kein Pädagoge, keine Erzieherin, keine Eltern. Jesus kann ein Leben neu machen. Jesus kann Schuld vergeben. Können wir nicht. Aber Jesus kann Schuld vergeben. Jesus kann uns im Tod festhalten. Wenn wir unsere Angehörigen loslassen müssen, er kann uns festhalten. Und er kann die neue Welt Gottes bringen, nach der wir uns sehnen. Das kann niemand von uns. Die Menschen wollen alle die neue Welt und die Welt wird immer schlimmer. Er wird mal die neue Welt bringen, voll Gerechtigkeit. Das kann nur Jesus, das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob Jesus mein Leben neu gemacht hat, aber das Wunder Jesu in meinem Leben ist, dass er, das lebendige Wort Gottes, mich vor vielen Dummheiten, vor vielen Torheiten bewahrt hat, in die ich selber hineingeraten wäre. Wo ich nicht mehr Herr über mich war, über meine Treue, über meine Reinheit, über meine Wahrhaftigkeit, dass er mich festgehalten hat. Chef Buchle, du darfst nicht weiter stolpern. Nicht Moral, sondern er, wo die Moral versagte. Gestern hat Ulrich Barzani von dieser Rosa Warner erzählt, darf auch von einer Gestalt der Geschichte erzählen. Einer der großen christlichen Erfinder, Pädagogen war Christian Heinrich Zeller von Beugen am Rhein. Natürlich auch ein Schwabe, sagen wir in aller Demut. Stammte aus Entringen bei Tübingen, war ein großer Schüler von Pestalozzi. Pestalozzi hat weinend gesagt, das, was ich wollte, ist bei ihm Wirklichkeit geworden. Er hat nach napoleonischen Zeiten, als es auch bei uns Straßenkinder gab, Kinderbanden, wo die Eltern verstorben waren, aus den Heimatdörfern waren sie verschickt worden, die Heimatdörfer waren zu arm, um sie durchzubringen, im Armenhaus weg. Und da haben Christen gesagt, wir müssen doch die auffangen, wir müssen die retten. Da gab es Rettungshäuser und der Christian Heinrich Zeller hat auch eine Armenschullehreranstalt da in Beugen gleich dazu aufgebaut, damit er, wie man Missionare nach Afrika und Indien entsendet, in die armen schwäbischen Dörfer Lehrer entsendet, die bereit sind, zu einem Hungergehalt sich um die Kinder anzunehmen. War ein großer Pädagoge, der tolle Systeme entwickelte. Das war den schönen Satz, erziehen kann nur ein Mensch, dem die Kinder abspüren, dass er sich selbst von Jesus täglich erziehen lässt. Aber bei allem guten Vorhaben ist eben passiert, unter den die Anstalt war arm, die wurde ja bloß mit Spendenmitteln durchgebracht, der Staat hat ja nichts unterstützt, mit Spendenmitteln durchgebracht. Mit vielen Sorgen, mit all den Kindern, die so viel Schweres erlebt hatten. Wenn er dann in seine Familie kam, zu seiner aus der Schweiz stammenden Frau und seinen 4 Töchtern. Und die Glastür hinter sich zumachte, dann ist er auch schon manchmal explodiert. Wie heute viele Menschen explodieren, es kann doch kein Bankbeamter, keine Mitarbeiterin auf dem Sozialamt heute noch auf den Tisch hauen, muss immer freundlich sein. Wann können wir eigentlich mal unsere Galle abreagieren? Immer bloß zu Hause, deshalb gibt es zu Hause so viel Störungen. Permanente Krise, weil wir alle mit den Nerven kaputt sind. Wenn ich mit meinem lieben Enkelsohn Daniel Latein lerne, denke ich, ich bin ein gelassener Mensch. Dann sagt meine Frau, sei doch nicht so aufgeregt. Dann sage ich, ich bin doch überhaupt nicht aufgeregt. So ist das mit den Nerven bei uns, gell? Und wenn er dann nach Hause kam, ist er auch manchmal explodiert. So dass seine schweizerische Frau zu den Töchtern gesagt hat, wenn ihr nicht brav seid, müsst ihr alle einmal einen Württemberger heiraten. Und da hat Christian Heinrich Zeller das Lied gedichtet, treuer Heiland, wir sind hier in der Andachtsstille, wo es heißt, zeige deines Wortes Kraft an mir armem Wesen. Zeige, wie es mich umschafft, mich kranken macht genesen. Jesus, dein allmächtig Wort, fahr in mir zu wirken fort, bis ich ganz genese. Das war Pädagogik. Nicht ich mach's, nicht ich hab die Rezepte. Wir sahen seine Herrlichkeit. Mit mir Ungeduldigem tut Gott seine Wunder. Innerhalb von 10 Jahren gab es nur von Opfern und Spenden finanziert 51 Rettungshäuser in Württemberg und Baden, Lichtenstern, Tempeldorf, Tempelhof, Wilhelmsdorf, Korntal, Harthaus bei Karlsruhe, bis hinauf nach Mitau in Estland, zeige deines Wortes Kraft. Wir sahen seine Herrlichkeit. Unser Herr Jesus kann unglaublich, es ist wirklich unglaublich, unermesslich viel tun. Das Schöpfungswort Gottes in Person. Wir sahen seine Herrlichkeit. Darf ja in Korntal leben, auf dem alten Friedhof in Korntal. Wenn Sie mal kommen mit Ihrem Frauenkreis, Männerkreis, mache ich gerne Führung. Im Friedhof liegen viele ehemalige Missionare bestattet, darunter auch der große Missionspionier Ludwig Krapf. Der ersten Missionsreise hat er seine Frau verloren. Heute sieht man auch am alten Friedhof von Mombasa das Gedenkmal für die Frau Krapf. In 5 Jahrzehnten hat Ludwig Krapf, der als erster Weißer den Mount Kenia gesehen hat, der den Victoria-See erforscht hat, der die Medaille der Geographischen Gesellschaft bekam, der von Tübinger Fakultät den Ehrendoktor bekam für seine Sprachstudien. Er konnte nicht einen einzigen Afrikaner taufen. 5 Jahrzehnte vergeblich, umsonst. Als vor 3 Jahren das große Jubiläum war der ostafrikanischen Kirchen, der anglikanischen Kirche, der methodistischen Kirche, baptistischen Gemeinden und der großen ostafrikanischen Erweckungsbewegung, da gab es überall Dankgottesdienste, auch für Ludwig Krapf. Das ist der Vater unserer Kirche, ja, der doch gar keinen getauft. Nein, aber der Herr Jesus hat es gewirkt, dass daraus was wurde, wo eigentlich verbrannte Erde war, nichts, vergeblich. Gestern sprach Ulrich Parzani sehr eindrücklich von dem jungen, begabten, gut aussehenden, trainierten, willensstarken Professor Paulus von Tarsus. Der hat gesagt, 1. Timotheus 1, Jesus hat mich stark gemacht und treu geachtet, mich als treu, verlässlich angesehen. Er hat mir ein Amt anvertraut als Missionar der Heidenvölker. Ich, der ich ein Verfolger war der Gemeinde, ein Lästerer, ein Schmäher. Aber umso reicher gewesen ist die Barmherzigkeit unseres Gottes in Jesus. Denn das ist gewiss wahr und das muss hinausgeschrien werden in die Welt, dass Jesus gekommen ist, Sünder zu retten, verkrachte Existenzen, etwas neu zu machen, Tohu Wabohu, vollkommen zu machen. Dazu ist Jesus gekommen. Und dann steht Philipper 3 das Bekenntnis, glaub bloß nicht, dass ich es erreicht habe. Ich bin noch nicht vollkommen. Wer von uns meint, unter uns Christen, er sei vollkommen, soll sich an mein Vorbild halten. Ich bin's noch nicht. Ich jage ihm aber nach, denn ich möchte Jesus erkennen und ich möchte in ihm erfunden werden. Lese mal Philipper 3. So wie der Sauerstoff uns umgibt, unsichtbar, aber wir leben davon, sonst würden wir ersticken. So kann man in Jesus leben. Ich möchte in Jesus leben, in einer ganz neuen Atmosphäre. Vielleicht das naheliegendste Bild, das wir alle erlebt haben, als wir im Mutterleib herangewachsen sind. Genährt von der Mutter, umgeben, geschützt von ihrem Leib. So kann man auch in Jesus sein. Ich möchte in ihm erfunden werden. In diesem Schöpfungsprozess, den Jesus wirken kann. Ich will in diesem Jesus erfunden werden. Also wir sahen seine Herrlichkeit von Paulus an bis in unsere heutige Zeit hinein. Gibt es sichtbare Beweise dafür, was Jesus kann? Vielleicht könnten viele hier erzählen davon, was Jesus in ihrem Leben schon getan hat. Und dann könnte Jesus sagen, ihr habt ja gar keine Vorstellung davon, was ich erst noch mit euch vorhabe. Was in meinen Plänen ist. Wir wollen in diesen Tagen mit Pro Christia eine Sehnsucht wecken. Von der Sehnsucht haben wir gestern gesprochen. Ulrich Parzani sprach von diesem Hungern und Dürsten nach einer reinen Welt, dass ich nicht bloß Ideale habe, sondern dass etwas verwirklicht wird in meinem Leben. Es gibt in Menschen so viel Sehnsucht. Der amerikanische Schriftsteller John Updike, einer der größten Romanciers unserer Zeit, hat einmal geschrieben, ich verstehe nicht, wie man moderne Kirchen baut, Millionenbeträge, mit hellen, wunderbaren Glasfenstern, wunderbare Kirchen hat, und Kirchenchöre mit Groben hat man in Amerika, so Talare für den Chor. Und Gottesdienste, in denen nichts davon zu hören ist, dass es Erlösung in Jesus gibt. Man müsste es in unsere Welt hinausschreien, dass es in Jesus Erlösung gibt. Sagt dieser Schriftsteller, der sehr viel Dreck auch schreibt. Aber vielleicht hofft er selber auf diese Erlösung. Hat mal gesagt, ohne eine überirdische Rettungsaktion ist doch unsere natürliche Existenz hoffnungslos. Sehen Sie, eine Sehnsucht. Ich möchte herauskommen aus dem, was mich doch selber stört. An mir. Ach, wie sind unsere Volkslieder voll. Am Brunnen vor dem Tore. Du fähntest Ruhe dort. wenn die Männerchöre ergreifend singen, wenn ich den Wanderer frage, nach Hause, hab keine Heimat mehr. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt. Der Pilger aus der Ferne zieht seiner Heimat zu. Eine Sehnsucht, dass wir heimkommen können zu dem, wozu uns Gott eigentlich bestimmt hat. Kennen Sie diese Sehnsucht? Auch wenn wir uns bloß ein bisschen Ruhe gönnten, würde dieser Schrei nach Erlösung, von dem Hermann Hesse so eindrücklich berichtet, auch in uns aufbrechen. Ich möchte doch zur Ruhe kommen. Nicht zur Ruhe des Ruhestandes, da gibt es gar keine Ruhe mehr. Ich gehe morgens um 8:30 zum Lidl und dann geht der Betrieb los. Auch nicht die Ruhe des Grabes. Welche Lüge, wenn es heißt Ruhe sanft. Philipp Friedrich Hiller hat einen Vers gedichtet, der mir in schweren Krankheitszeiten wichtig wurde. Weck in mir den Geist des Glaubens, dass ich mutig sterben kann. Nicht fröhlich, nicht gelassen, aber mutig. Bin gespannt darauf, Herr Jesus, was du in meinem Leben noch tun wirst. Und mir ist seit vielen Jahren bloß das eine wichtig, dass der letzte Gedanke, der mich durchzuckt, Jesus ist. Jesus, bin ich gespannt, was du tun wirst. Du Wort Gottes. Das schöpferische Wort, gar nicht bloß die Worte Jesu, wie manche Leute sie sammeln, neben den Worten des Sokrates und kluger Philosophen von Kant und Schopenhauer, auch ein paar Worte von Jesus, die sehr klug aussehen. Das sind tote Worte, einleuchtende, interessante Worte. Du hast Worte des ewigen Lebens, du hast Worte voll Kraft, schöpferische Kraft. Der große Missionswissenschaftler Walter Freitag war lange Jahre Missionar in Ostafrika. Er hat erzählt von seiner ersten Taufe. Er hätte lange gepredigt und ist auch damals eine aufmerksame Gemeinde gewesen. Und plötzlich habe sich ein Taufbewerber eingestellt. Und da hat er gesagt, ja, was hat ihr in meinen Predigten eingeleuchtet? Da hätte er bloß eine abweisende Gebärde gemacht, sozusagen. Das war es nicht. Er hat gesagt, ich habe schon lange das Wort gehört, aber jetzt will ich das Wort. Das Wort nicht für den Kopf, sondern ich möchte ihn ergreifen. Möchte in ihm erfunden werden. Ich will das Wort. Wenn Sie einmal in Ruhe den Hebräerbrief durchlesen, da steht viel vom Wort Gottes drin. Das Wort Gottes ist fest geworden. Weist dieses Wort nicht ab. Steht auch viel von der Ruhe drin. Ist eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes. Und dann die gedruckt in den meisten Bibeln. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben unseres Lebens. Heute. Dürfen wir sagen, heute, ich will. Ich will. Noch einmal ganz neu auch, ich will. Und dazu wollen wir auch einladen, wenn der Chor uns jetzt dann singt, das Pro-Christ-Lied, die Nummer 4, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Wir wollen da mitsingen. Laden wir auch hier ein. wir haben ja Gäste, die abends nicht dabei sind, die es festmachen wollen, wie jener Afrikaner, ich will, und zum Zeichen dafür, wie der zu seinem Missionarfreitag kam, auch vorkommen, nicht zu mir, zu Jesus. Hier in einem Halbkreis sich aufstellen, auch Mitarbeiter und Mitarbeiter werden da sein, dass wir es in einem Gebet festmachen, ich will. Ich weiß noch, wie ich als Abiturient, der schon lange in der Gemeinde mitgearbeitet hat, fröhlich im Posaunenchor, Posaunentag 46 war ein großes Erlebnis für mich, Evangelisationen als Mitarbeiter gestaltet habe, 46, 48 mit Wilhelm Busch, Kurt Hennig, aber dann als 20-Jähriger in meiner Zagen im Sauerland bewusst gesagt habe, ich will. Ich bin mir in den Wald gegangen, an die Stelle, aber die, wo die Zelte standen, das ist alles zugewachsen. Aber irgendwo muss es so eine Stelle geben, wo wir es auch festmachen. Und dazu sind Sie eingeladen, nach vorne zu kommen, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, bei dem Sie wie alle mitsprechen dürfen. Ich will. Kommt, atmet auf, ihr sollt. Denn wir wollen sitzen bleiben, damit die, denen es eine Hilfe ist, nach vorne zu kommen, auch durchgehen können. Ich habe gestern gesagt, am besten ist, bevor Sie so sich einschränken müssen, um jemanden durchzulassen, dass Sie am besten auch gleich mitgehen. Ich bin auch vorne und ich bete es auch mit. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Und Jesus, zu dir kann ich so kommen. Aufatmen dürfen wir trotzdem auch. Darf alle bitten, die
bewegt sind von unserem Herrn Jesus selbst, vom Wort des Lebens, dass sie sagen können, ich will, dass sie mitbeten. Und sie sind eingeladen dazu. Herr Jesus, vielen Dank, dass du mich gesucht und gefunden hast.
Vielen Dank, dass du mich gesucht und gefunden hast.
Ich will zu dir gehören.
Ich will geborgen sein in deiner Vergebung.
Du hast es versprochen, ich mache alles neu.
Du hast versprochen, ich mache alles neu.
Ich habe es nötig, dass du vieles neu machst.
Ich habe es nötig, dass du vieles neu machst.
Danke für deine wunderbare Kraft. Lass mich dein sein und bleiben.
Lass mich dein sein und bleiben.
Amen.